diese Wrestling-Geschichten. Das war einfach so Showkämpfe, wo einfach auch dann Geschichten erzählt wurde. Da hat der Bruder sich mit dem anderen Bruder, dann ging es darum, dass sie sich zerstritten haben, dann kamen sie wieder zusammen, dann haben sie gemacht, getan. Und es ging ja mehr um diese Geschichten drumherum, als um den eigentlichen Sport an sich. Und das ist wie so ein bisschen auch so eine Daily Soap im Endeffekt so. Mhm.
Naja, also bei den Festen der Volksmusik oder Fest mit Florian Silbereisen wird in der Regel Playback gesungen.
Ja.
Das heißt, machen wir uns nichts vor, wenn es dir nur um die Musik geht, dann leg eine CD ein. Du schaltest ja nicht den Fernseher ein, guckst dir die Feste der Volksmusik an, um einen Andrea Berg-Song zu hören, weil du wirst im Zweifel als Andrea Berg-Fan eh alle CDs zu Hause haben. Ja. Kriegst in toller Tonqualität, alles klar, da musst du nicht den Fernseher für einschalten.
We will make Great again.
Make Schlager Great Again heißt euer Lieblingsschlager-Podcast. Kaiser ist mein Name. Und jetzt schauen wir mal, ob die Vorstellung besser funktioniert. Im 40 Kilometer entfernten Köln, an meiner Seite sozusagen, sitzt der bezaubernde Herr.
Kann mich auch hinstellen.
Ja, hallo Herr Vogel.
Guten Abend, Herr Kaiser. Schön, Sie zu hören, schön, Sie zu sehen ausnahmsweise mal. Wir sehen uns, Segen der Technik. Ja. 40 Kilometer entfernt, aber vom Herz her ganz nah, Herr Kaiser.
Ja, es sind, glaube ich, noch nicht ganz mehr ganz 40 Kilometer, es sind sogar weniger.
Nein. Gefühlt sind es 2 Zentimeter.
2 Zentimeter,
ich spüre sie an meiner Brust,
ja,
ganz ehrlich.
Genau. Ja. Es heißt Make Schlager Great Again, Herr Vogel. Und wenn wir Make Schlager Great Again machen, dann heißt es ja einmal Real Talk, deeper Real Talk über den deutschen Schlager.
Und Dirty Talk.
Dirty Talk, ab und zu sind wir ein bisschen drüber, ab und zu sind wir ein bisschen lustig. Heute möchte ich mit Ihnen mal wirklich ein ganz, ganz ernstes Thema besprechen. So was hatten wir noch nie. Heute ist wirklich die Folge, wo nur die Zuhörer bis zum Ende durchhören, die auch wirklich etwas im Köpfchen haben. Und alle anderen werden, glaube ich, innerhalb der nächsten 5 Minuten abschalten.
Was kommt denn jetzt?
Ich möchte mit Ihnen heute Zeitung lesen. Und zwar ist das Motto der heutigen Folge ist Schlager, heile Welt, viel Geld. Was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, Schlager, heile Welt, viel Geld. Es ist halt eine Industrie. Es ist halt ein Geschäft. Soll es in die Richtung gehen? Es ist halt ein Business.
Es ist halt ein Business, genau. Und wir möchten heute mal einen Artikel von Jana Bauermann aus der Zeit zusammen ein bisschen lesen, anlesen und dann auch darüber reden.
Sie lesen die Zeit?
Ich lese die Zeit, genau.
Okay.
Und da geht es so ein bisschen darum, ich lese jetzt nicht alles vor, aber es geht so ein bisschen davor, ich lese mal den ersten Abschnitt vor. Sold Out steht in Versalien auf einem beleuchteten Schild. Es ist das letzte Tourkonzert, das Ben Zucker in diesem Jahr spielen wird. Zwar sind es noch 2 Stunden, bis Zucker drinnen die Bühne der Berliner Columbia-Halle betreten wird, doch schon jetzt stehen einige Fans vor dem Eingang. Man sieht viele Frauen allein in Gruppen mit ihren Partnern, auch 3 junge Männer, noch keine 20, die extra aus Hamburg angereist sind. So wie sie auftreten, Baseballkappe, Fliegerjacke, die Haare zum Zopf gebunden, würde man sie hier eigentlich nicht vermuten. Amerikanischer Pop würde passen, vielleicht auch Hip-Hop, aber deutscher Schlager? Und jetzt kommt das Entscheidende. Musikrichtungen wie Punk, Hip-Hop oder Indie leben von der Abgrenzung. Wer einem Stil angehört, kleidet sich auf eine bestimmte Art. Man trägt Erkennungszeichen. Konzerte sind ein Treffen Gleichgesinnter und es gibt ungeschriebene Gesetze, wie man sich zur Musik bewegt. In der Columbia-Halle merkt man, dass das im Schlager anders ist. Der einzige Nenner, auf den sich die 2500 Menschen im Saal einigen können, ist, dass sie eine gute Zeit haben wollen. Wie sie aussehen, tanzen, mitsingen, all das ist egal. Das ist so der erste Abschnitt mal von diesem Artikel. Wir kommen noch zu weiteren Abschnitten. Hab da auch ein bisschen weiter recherchiert. Es ist ja tatsächlich so, dass gerade die Jugend sich ja eigentlich sehr stark differenzieren möchte von der Mehrheitsgesellschaft. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel diese Hip-Hop-Jugend, wir nehmen die Punk-Jugend, Indie-Jugend. Im Schlager anscheinend, und müssen Sie mir sagen, ob Sie das anders sehen, zählt das alles nicht. Im Schlager werden alle Gesellschaftsschichten zusammengeführt und alle kommen in die Konzerte und wollen einfach zusammen eine geile Zeit haben.
Ist denn diese Bezeichnung, die ja gerade im Artikel war, keine Abgrenzung, einfach nur geile Zeit haben, nicht einfach auch bei jedem normalen Popkonzert so, mal weg von Schlager? Also was ist jetzt von, was heißt die neue deutsche Poesie da, Vincent Weiss oder sowas, was nicht als Schlager gilt? Hm. Gilt das denn für die nicht genauso?
Das ist
einfach, also, oder generell Popmusik? Mal ganz weg von so Sparten wie Punk, absolut richtig. Wobei Punk, glaube ich, sich auch ein bisschen, ich glaube, wenn mittlerweile auf ein Punk-Konzert geht, dann sieht man auch den Opa und dann sieht man den Hardcore-Punk. Ne? Also das ist mittlerweile auch sehr gemischt, einfach durch, dass Punk schon sehr lange in der Gesellschaft ist und viele damit auch alt geworden sind. Aber ich glaube, das ist einfach nur, das ist bei jedem Pop-Konzert so. Ich glaube nicht, dass das bestimmte, wie jetzt Vincent Weiss oder Mark Forster, glaube ich, ist auch so ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass man Mark Forster-Fans von außen vor der Halle erkennen würde, außer dass vielleicht ein Mark Forster-T-Shirt tragen.
Oder eine Cappy.
Oder ein Cappy, ja, Cappy passt dann besser, haben Sie recht, Herr Kaiser.
Natürlich bei Mark. Also Sie meinen sozusagen, dass das was ganz Normales ist, was jetzt nicht schlagerspezifisch ist.
Na, ich würde es ja umgekehrt sagen, es gibt bestimmte Musikrichtungen, die halt so ein bisschen auch impliziert haben, dass man sich ein bisschen abgrenzt. In meiner Jugend war es, ich wiederhole es tatsächlich, Punk so ein bisschen aus meiner Richtung. Ich glaube mittlerweile wesentlich mehr Hip-Hop. Da will man sich bewusst abgrenzen. Und beim Schlager, aber auch beim Pop, da ist dieses Potenzial nicht so da. Richtig, ja klar. Hm. Aber ich finde es nicht schlagerspezifisch.
Lesen wir mal ein Stück weiter, vielleicht wird es dann noch ein bisschen klarer. Wir gehen hier vom Jahr 2018. Auch das ist Deutschland im Jahr 2018. Während die Welt immer komplizierter erscheint, die Konflikte zunehmen und der Ton gesellschaftlicher Debatten rauer wird, zelebrieren tausende ganz unterschiedliche Menschen in riesigen Hallen ein Wir-Gefühl, das man anderorts in Deutschland so kaum findet. Dem deutschen Schlager bescheren sie damit einen ungeahnten Erfolg. 2017 hat das Marktforschungsinstitut GfK ermittelt, waren doppelt so viele Schlageralben in den Charts wie noch 2013. Die beiden umsatzstärksten deutschen Musiker der vergangenen Jahre sind Andrea Berg und Helene Fischer, beide Schlagersängerinnen. Nach einer aktuellen Schätzung des US-Wirtschaftsmagazins Forbes verdient Fischer mit 28 Millionen Euro im Jahr mehr als Britney Spears oder Céline Dion, obwohl sie außerhalb Deutschlands kaum einer kennt. Und das ist jetzt schon mal, sehr, sehr interessant, finde ich. Einmal dieses Wir-Gefühl, was im deutschen Schlager anscheinend, also so zumindest den Artikel, was im deutschen Schlager anscheinend die Leute zusammenbringen und dass man auch damit zunehmend mehr Leute anspricht. Sehnen sich die Leute vielleicht in dieser Gesellschaft mit den vielen Konflikten und mit den, ja, vielleicht mit den unterschiedlichen Schichten, die Mitte der Gesellschaft bricht weg, es gibt unterschiedliche Interessenskonflikte. Sehnen sich die Leute vielleicht nach diesem Wir-Gefühl, was dort entsteht?
Boah, ist das wirklich ein Wir-Gefühl? Also ich werf die Frage mal zurück. Ich empfinde es gar nicht unbedingt als Wir-Gefühl. Ich würde es tatsächlich mit dem zusammenfassen, was im ersten Absatz gesagt worden ist. Da finden sich Leute zusammen, die eine geile Zeit haben wollen. Also wie es ja auch vorher schon erwähnt worden ist, es sind wirklich da alle Arten von Leuten. Und ob die wirklich ein Wir-Gefühl haben, außer dass wir eine geile Zeit haben wollen?
Aber ist das nicht etwas Entscheidendes, dass man zusammen, egal was man verdient, egal welche politische Gesinnung man hat, dass man zusammen dort ist und einfach zusammen alle Konflikte vergisst und einfach zusammen da feiert? Ist das nicht etwas, was den Schlager ganz besonders ausmacht?
So
weil er auch blöd, eben unpolitisch ist. Weil er halt unpolitisch
ist. Weil sie ist immer blöd, sie werfen jetzt was in den Raum und ich bin sogar so Stänkerer und bin anderer Meinung. Aber wir diskutieren ja.
Ja, wir diskutieren.
Tatsächlich, es ist mit Sicherheit anders, wenn man auf Konzerte geht, wo Bands dafür bekannt sind, sich politisch zu äußern. Ich glaube, dann ist tatsächlich so, dann hat man ein spezielles Spektrum. Geht mal als Beispiel mal, populäres Beispiel, Toten Hosen. Kann man davon ausgehen, dass sich da politisch auch Leute finden, die eher auf der linken Seite zu finden sind. Aber ansonsten bei normalen Musikkonzerten, selbst Heavy Metal oder teilweise auch Hip-Hop, ich glaube, da wird man auch Leute vom AfD bis zum linken Spektrum haben in dem Bereich. Also ich glaube, das ist auch nicht schlagisch. Es tut mir leid, ich will nicht absichtlich stänkern, beziehungsweise eine andere Meinung haben.
Es geht ja gerade darum, dass wir darüber diskutieren, weil das kann man ja durchaus auch ambivalent sehen. Aber Fakt ist ja, dass der Schlager in den letzten Jahren, und das haben ja die Zahlen gerade bewiesen, und auch das, was die Schlagerkünstler verdienen, bewiesen, dass der Schlager zunehmend populärer geworden ist. Und das muss ja irgendeinen Geist in der Gesellschaft treffen. Es wird ja nicht einfach etwas aus dem Nichts heraus populärer. Wenn andere Musiker gibt es ja auch in anderen Genres gute, die vielleicht nicht gehört werden.
Das muss man kurz sagen, ich will kurz was einwerfen. Ich glaube, der Artikel ist von 2018.
Ja, ganz genau. Ganz genau.
Tatsächlich, der Marktanteil in den Charts war tatsächlich jetzt erstmal wieder rückläufig beim deutschen Schlager. Nicht wahr? Natürlich gegenüber einem Niveau von vor 20 Jahren immer noch am Boomen, gar kein Thema. War nur tatsächlich jetzt mal wieder rückläufig. Wo man mal sagen muss, ich glaube, so Zahlen, wenn Helene Fischer ein neues Album rausbringt, ich glaube, das letzte Album war 2017, das pusht natürlich die ganze Branche, weil das sind dann gleich Millionenverkäufe. Und das wird dann alles komplett für den Schlager gezählt. Ich glaube, das sind dann so Jahre, wo der deutsche Schlager dann anteilsmäßig richtig nach vorne geht, ja.
Ich verstehe. Wir haben ja schon in den letzten Wochen auch immer mal wieder, auch mit Glenn vor allen Dingen im Podcast, über Geschichten gesprochen. Und ein Mann, der Geschichten schreibt, Schlagergeschichten, ist Michael Jürgens, erfolgreicher Schlagerproduzent, der, es mag übertrieben klingen, aber Jürgens ist derjenige, der Florian Silbereisen erschaffen hat und mit ihm die Feste der Volksmusikreihe im Fernsehen. Eine Plattform, auf der noch unbekannte Künstler wie Ben Zucker in kurzer Zeit zu Stars gemacht werden. Michael Jürgens hatte mit Schlager und Volksmusik nichts zu tun, als der MDR ihn 1993 fragte, ob er nicht mal Lust habe, eine Sendung für ihn zu konzipieren. Ihm war klar, dass er andere unterhalten wollte. Das habe er schon im Kindergarten gemerkt, erzählt er, weil er beim jährlichen Krippenspiel schon immer alles inszenieren wollte. Andere Mitzwanziger hätten sich vielleicht ein anderes Genre ausgesucht, schließlich war der Begriff Schlager in den 90er Jahren verpönt. Mhm. Kaum etwas war übrig von der ursprünglichen Definition, nach der Schlager eine zündende Melodie ist, die einschlägt und sich zum Gassenhauer entwickelt. Denn so wurde das Genre Ende des 19. Jahrhunderts erstmals in einer österreichischen Zeitung beschrieben. Was Jürgens in jenen Jahren im Fernsehen sah, war ziemlich festgefahren. Zitat, damals gab es sehr starre Regeln, wie so eine Sendung abzulaufen hat. In Schlager- und Volksmusiksendungen durften die Künstler nicht reden und die Moderatoren trugen Dirndl oder Janka. Das ist schon mal interessant. Seit Mitte der 90er Jahre arbeitet Jürgens daran, Gebrauchsanweisungen fürs Publikum zu schreiben, so nennt er das. Wer ist ein Künstler oder eine Künstlerin? Was macht der oder die? Und warum ist das besonders? Die Künstler müssen bereit sein, auf das Publikum zuzugehen und ihre Geschichten den Zuschauern zu erzählen und zu erklären, sagte Jürgens. Dann könnten sie erfolgreich werden. Und das ist etwas, was Sie vor 2-3 Wochen gesagt haben, dass es tatsächlich sehr stark darauf ankommt, dass die Künstler tatsächlich eine Geschichte zu erzählen haben. Und so eine Feste der Volksmusik erinnert mich dann so ein bisschen daran, so ein bisschen wie so ein Wrestling-Match, wo die Wrestler auf die Bühne kommen und erstmal ihre Show und ihre Geschichte ausbreiten. Und ich glaube, und dann auch diese Fannähe, diese Publikumsnähe suchen. Und ich glaube, das ist etwas, was den deutschen Schlager auch ganz besonders ausmacht an der Stelle.
Das glaube ich auch. Also diese Geschichten, die erzählt werden, diese vielleicht auch manchmal nur gespielte Nähe zum Publikum, ich möchte nicht beurteilen, aber ob die Nähe dann wirklich so da, immer so da ist, wage ich dann doch mal zu bezweifeln, auch aus Eigenschutz. Tatsächlich, die Feste der Volksmusik oder jetzt, die Feste der Volksmusik ist ja ein böser Begriff, Feste der Volksmusik wird da jetzt nicht mehr gesagt, sondern es sind jetzt die Feste in der ARD.
Ja, ja, genau.
Die erzählen Geschichten. Und es ist wirklich wahnsinnig. Also wenn man sich mal bei YouTube Aufnahmen anguckt, der ersten Ausgaben der Feste der Volksmusik, damals noch mit Carmen Nebel, das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was jetzt da abgeht. Ich meine, die Zeit geht eh weiter, vollkommen klar, aber da waren dann wirklich die Wildacker Herzbuben, die Kasselruther Spatzen und wenn es ganz experimentell wurde, hat man vielleicht mal Heino eingeladen. Aber ansonsten war das wirklich, wirklich Feste der Volksmusik, ja, absolut. Und die haben einfach ein riesen Show-Event daraus gemacht. Mhm. Mit tollen Geschichten fürs Publikum. Die ganze Reimfamilie, inklusive Hausmeister.
Genau, das war ja das Thema, was wir da vor 2 Wochen hatten. Die ganze Reimfamilie tritt da inzwischen auf. Und so kann man natürlich auch schöne Familiengeschichten erzählen. Das ist natürlich auch spannend, wenn die ganze Reimfamilie auftritt. Dann noch hier eine Schwester, dann noch der Gärtner, dann noch der dritte Bruder. Und dann ist noch irgendwie ein versteckter und verstecktes uneheliches Kind aufgetreten, was jetzt auch noch Musik macht. Und das sind, glaube ich, auch Geschichten, die die Leute fesseln. Denn sonst kann ich mir das auch nicht erklären, warum sowas auch akzeptiert wird im Endeffekt. Ne? Weil es gibt ja auch andere Künstler, die gute Musik machen. Aber es ist interessanter, glaube ich, eine starke Geschichte zu haben, als jetzt den starken Sänger, den Unbekannten.
Naja, so eine Show, jetzt bleiben wir immer bei den Festen, aber es ist natürlich auch das Erfolgsformat. So eine Show läuft 3 Stunden. Und einfach nur zu sagen, hallo, ich bin Florian Silbereisen, der erste Künstler ist Ben Zucker. Vielen Dank, Herrn Zucker, fürs Singen. Der zweite Künstler ist dann Maite Kelly. Die singt jetzt noch mit Roland Kaiser zusammen. Okay, super. Du brauchst ja irgendwie so ein bisschen einen roten Faden, ist es ja nicht, dass es ein Thema ist, aber du brauchst ja irgendwie was so das Ganze verbindet und Überraschungen und so Sachen fürs Publikum. Und dann sind so Geschichten, das ist ja nicht nur Reim, Ben Zucker, Sarah Zucker, wir können es ja weiter treiben, ne? Stefan Bross mit Anna-Maria, wie heißt die, Wojcik, ne?
Mhm, genau.
Genau. Dann wird sich erst in der Show verlobt, dann wird in der Show geheiratet?
Ja, auch.
Ist schon die Geburt oder die Zeugung?
Nee, das
kommt noch. Das ist demnächst. Okay, gut. Das sind auch Geschichten. Klar.
Mhm. Und das
meine Geschichten.
Ja, auch schöne Geschichten. Mhm. Und das meinte ich so ein bisschen mit diesen, ich kenne das aus den 90ern, das hat wahrscheinlich jeder von uns in den 90ern geguckt, zumindest in meinem Alter, diese Wrestling-Geschichten, das war einfach so Showkämpfe, wo einfach auch dann Geschichten erzählt wurde. Da hat der Bruder sich mit dem anderen Bruder, dann ging es darum, dass sie sich zerstritten haben, dann kamen sie wieder zusammen, dann haben sie gemacht, getan. Und es ging ja mehr um diese Geschichten drumherum, als um den eigentlichen Sport an sich. Und das ist wie so ein bisschen auch so eine Daily Soap im Endeffekt so. Mhm.
Naja, also bei den Festen der Volksmusik oder Fest mit vollen Silbereisen wird in der Regel Playback gesungen.
Ja.
Das heißt, machen wir uns nichts vor, wenn es dir nur um die Musik geht, dann leg eine CD ein. Also wenn du wirklich, du schaltest ja nicht den Fernseher ein, guckst dir die Feste der Volksmusik an, um einen Andrea Berg Song zu hören, weil du wirst im Zweifel als Andrea Berg Fan alle CDs zu Hause haben. Ja. Kriegst in toller Tonqualität, alles klar, da musst du nicht den Fernseher für einschalten.
Aber dann ist es doch so ein bisschen dann dieses Wir-Gefühl und das ist so ein bisschen was wie so ein Public Viewing. Man geht zusammen dahin, man schaut sich das zusammen an, man feiert das zusammen ab, wie man irgendwie auf der Fanmeile auch steht. Zusammen.
Also wenn das Wir-Gefühl ist, ne, dass man sagt, wir feiern zusammen, da bin ich ja bei Ihnen, das habe ich auch gesagt. Wir feiern jetzt den Auftritt von Andrea Berg, wir feiern, dass wir zusammen vor dem Fernseher sitzen mit 7 Millionen und Andrea Berg beim Playback-Singen zuschauen, genau. Mhm.
Einer, der auch diesen ganzen Schlagerzirkus voranbringt, ist ja, das hatten wir gerade auch schon gesagt, Florian Silbereisen, wer in seinen festen Auftritt, der kommen wir gleich auch noch zu, das Wort ist hier Star-Multiplikator, was gleich gesagt wird. Wissen Sie eigentlich, wie Florian Silbereisen selber entstanden ist? Also nicht wie er geboren ist, aber wie Florian Silbereisen selber entstanden ist?
Der war doch mit der Harmonika mal unterwegs, ne? Kann das sein? Mhm. Weiß ich, denkt man durch irgendwelche, der hat irgendwie auch mal einen Nachwuchspreis gewonnen, Rotpreis, aber ja, sagen Sie mal, Sie haben anscheinend recherchiert.
Genau, also dieser gleiche Michael Jürgens, der die Feste gemacht hat, hat quasi auch Florian Silbereisen erschaffen. Also einer der ersten, für die er sich solch eine Gebrauchsanweisung ausgedacht hat, war Florian Silbereisen, der die Festereihe seit 2004 moderiert. Silbereisen hatte seine Fernsehkarriere einst als dicklicher, steirischer Akkordeonspieler begonnen. Ein 10-Jähriger, der mit Karl Moik im Musikantenstadl aufgetreten war. Als klar war, dass Carmen Nebel zum ZDF wechselt und die Samstagabendsendung in der ARD einen neuen Gastgeber braucht, wollte Michael Jürgens Silbereisen. Der war damals 22 Jahre alt und hatte kaum Moderationserfahrung. Viel zu jung, sah dieser Silbereisen, kritisierten einige. Muss dieser kleine, dickliche Typ wirklich auftreten? Fragten andere. Jemand, der bei der ARD etwas zu sagen hat, soll Jürgens kurz vor der ersten Sendung angerufen haben mit der Frage, ob man Silbereisen nicht erkranken lassen könne, um einen Ersatz zu präsentieren. Das finde ich sehr charmant.
Nicht schlecht.
Ja. Jürgen sagt es nicht so direkt, aber wenn man sich seine sonstigen Gebrauchsanweisungen so ansieht, weiß man, dass Silbereisens junges Alter und die Unerfahrenheit gerade gut waren, weil die Zuschauer so mit ihm groß werden konnten und er mit dem Publikum. Silbereisen konnte die Menschen mitnehmen auf diesen Weg, sagt er rückblickend. Das Publikum konnte über Jahre Dinge mit ihm erleben, die es mit einem der damals etablierten Moderatoren nicht erlebt hätte. Dass sich Silbereisen anfangs ziemlich oft versprach zum Beispiel oder den Text auch mal ganz vergaß. Der Effekt Glaubwürdigkeit, kalkulierte Glaubwürdigkeit.
Ja, wobei es schon ein verdammtes Risiko war damals. Also ich wäre jetzt vielleicht nicht der gewesen, der gesagt hat, können wir ihn vielleicht mal erkranken lassen oder können wir vorgeben, dass er eine Krankheit hat. Man muss ja wirklich bedenken, der war 22. Der jüngste Moderator einer großen Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Hm. Als Vorgängerin Carmen Nebel. Mhm. Carmen Nebel ist jetzt so ein bisschen die letzten Jahre der Abgesang gewesen, aber zu der Zeit war die einfach top. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie Thomas Gottschalk, der dann irgendwann mal gesagt hat, nee, Wetten, das nicht. Mhm. Und ich glaube, das hätte bei Florian Silbereisen auch wie bei Lippert enden können.
Vielleicht, ja, aber ich sehe das auch so auch in der Zeit, also vor allen Dingen in den 90ern auch, noch ein bisschen vorher, war es ja dann auch durchaus en vogue, dass diese ganzen teilweise stotternden, stammelnden und keinen geraden Satz rausbringenden Viva-Moderatoren irgendwelche Echo oder irgendwelche anderen Preise moderiert haben, was ja auch gut angekommen ist. Und vielleicht war das, wie es hier auch steht, gerade dann auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass wir halt keinen Thomas Gottschalk da stehen haben zum Beispiel, sondern eine Person, die einfach vom Volk ist, der jung ist, unerfahren und hey Leute, ich bin einer von euch, ich mache das jetzt mit euch zusammen, wir machen jetzt zusammen die Party hier.
Im Nachhinein stellt sich heraus, es war absolut die richtige Entscheidung und es war eine Erfolgsgeschichte, die da gestartet worden ist. Gar kein Thema. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, es war wirklich ein verdammtes Risiko. Also das hätte auch durchaus sein können, dass wir jetzt über im Make Schlager Great Again über vergessene Schlagermoderatoren sprechen würden und würden sagen, können Sie sich erinnern an diesen Silbereisen? Was für ein Silbereisen denn? Ja, der hat mal die Feste moderiert. Ich glaube, das hätte auch durchaus auch sein können. Ja, absolut, ja. Und dann kann man sich auch mal die Frage stellen, wären damals die sozialen Medien stärker gewesen?
Die ja dann wirklich
Shitstorm, richtig reinprügeln. Shitstorm. Genau, Shitstorm, der stammelt ja nur rum, der macht ja das. Ob das dann auch so ausgegangen wäre? Ich hast du einen Raum, ne? Also ich glaube, Florian Silbereisen hat Qualität, die hätte sich auch irgendwie durchgesetzt. Aber wäre nach zwei, drei Festen bei zwei, drei Sendungen als Moderator bei den Festen dann abgesetzt worden, weiß ich nicht, wie die Karriere gelaufen wäre.
Ja, daran sieht man so ein bisschen, dass er auch natürlich ein Produkt seiner Zeit ist, ne? Also jetzt das Gleiche würde vielleicht nicht funktionieren, man weiß es nicht. Also wenn er jetzt 22 wäre, sage ich mal.
Und es gehört auch immer Glück dazu. Also Glück haben die Tüchtigen, Glück haben die Talentierten und das hat Florian Silbereisen definitiv. Aber man muss auch zur rechten Zeit am richtigen Platz sein und so einen Mentor haben.
Dann einfach. Und das ist es jetzt auch zum Beispiel, mittlerweile ist Silbereisen für Jürgens, also für diesen Jürgens, dieser Produzent, der das alles gemacht hat, für Jürgens eine Art Star-Multiplikator. Wer bei ihm auftritt, wird ausgestattet mit der richtigen Gebrauchsanleitung, mit großer Wahrscheinlichkeit schnell selber zum Star. Und daran sieht man diesen Prozess. Also wer bei Silbereisen auftritt, es wird niemals eine Einladung geben, hier du unbekannter Typ, komm zu mir in die Show und sing einfach, sondern man schaut im Vorfeld, mit welchem Image, mit welchem Ruf, mit welcher Geschichte kündigt man einen Star an und man präsentiert, oder einen Newcomer auch vielleicht an, und man präsentiert dann auf der Bühne einen mehr oder weniger fertigen Menschen, einen fertigen Künstler, der, obwohl er vielleicht noch gar keine große Vorerfahrung hat, schon eine fertige Geschichte für die Zuhörer, für die Zuschauer hat.
Absolut. Also kleine Einschränkung zu dem, was Sie gesagt haben. Man kann schon unbekannt sein, aber dann bringt bitte eine verdammt gute Geschichte mit.
Dann bringt eine gute Geschichte mit. Ne? Genau. Unbekannt, aber dann irgendwie, weiß ich nicht, in Rumänien im Kinderheim aufgewachsen und sich oder von den Wölfen großgezogen worden
oder
und dann mit den Wölfen geheult und so die Liebe zum Schlager entdeckt.
Oder nehmen wir als Beispiel, auch wenn ich es jetzt jedes Mal erwähne, sie tut mir fast leid, diese Lafayette aus den 90ern, die dann wirklich schon jeder vergessen hatte. Mhm. Aber bring das mal mit, sing so 80er-Titel auf Deutsch, hab einen guten Produzenten, dann bist du auch mit drin. Ja.
Club 3 wurde übrigens, und wenig überraschend, wie es hier steht, auch übrigens von Michael Jürgens ausgedacht. Also Florian Silbereisen, komplett ein Produkt von Michael Jürgens. Mit seinen Ideen hat Jürgens eine Art Schlager-Vermarktungsmonopol geschaffen. Eine wichtige Plattform, um Schlager zu vermarkten, ist der MDR. Weil der MDR, anders als das ZDF, über den ARD-Verbund weitere Kanäle hat, auf denen Wiederholungen laufen, lassen sich Künstler dort schnell zum Erfolg führen. Wenn man mit der NDR-Welt arbeitet, hat man die komplette MDR-Rutsche, also zwischen 50 und 60 Musiksendungen im Jahr, die man bespielen kann, sagt ein Schlagermanager. Das ist fürs Geschäft natürlich besser. Und Ben Zucker, Labelchef, sagt, im Moment ist Michael Jürgens nahezu alternativlos. Er ist in Deutschland, was TV-Shows und das Einführen neuer Musikstars im breiten Segment angeht, auf einem Spitzenplatz. Also da sieht man mal wieder, dass da auch noch ganz wirklich auch mit diesem alten Medium Fernsehen diese ganze Vermarktungsmaschinerie vorangetrieben wird. Was sich jetzt vielleicht aber auch, der Artikel ist jetzt schon 2-3 Jahre alt, was sich jetzt vielleicht aber auch sukzessive ändert. Sie haben selber gesagt, auch die Einschaltquoten werden vielleicht schlechter. Vielleicht tritt jetzt auch im Schlager mehr dieses Selbstmanagement, dieses Selbstvoranbringen über die sozialen Kanäle mehr in den Vordergrund. Das weiß ich nicht.
Also ich glaube schon, dass für den deutschen Schlager das Fernsehen schon noch lange Zeit eine tragende Rolle spielen wird. Aber die Entwicklung, die wir in anderen Musikrichtungen sehen, die wird auch vom deutschen Schlager nicht Halt machen. Mhm. Ich glaube, in 10 Jahren reden wir da anders. Und in 10 Jahren glaube ich nicht, dass wir da noch Silbereisen-Shows haben mit 7 Millionen Zuschauern. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich halt auch. Ne? Das glaube ich auch. Auch da werden wir einen Bruch erleben und das Ganze wird sich umkehren. Das sieht man jetzt schon an der Melodie, während ich fasse ein bisschen zusammen, während so die ganzen alten Udo Jürgens Sachen oder Toni Marshall Sachen sehr harmoniebedürftige Klänge hatten und kleine Geschichten haben, bedient sich der Schlager nur in wenigen Ausnahmen der sogenannten Schlagerakkorde und orientiert sich stattdessen deutlich stärker am Pop. Musikalisch, textlich und auch optisch. Die Lieder von Ben Zucke handeln wie die meisten Schlager von der Liebe. Ein Traum bleibt ein Traum, also lass ihn uns gehen. Und so weiter und so fort. Oder wir haben uns verändert mit den Jahren, mit der Zeit, haben nichts davon verschwendet. Anders als bei den alten Schlagern erzählt Zucker aber keine Geschichten, sondern beschreibt ausschließlich Emotionen. Auch seine Sprache ist eine andere, deutlich jüngere. Etwa wenn er singt, na und, ist mir egal, was die anderen über uns sagen. Na und, scheißegal. Die Grenzen zu anderen Musikrichtungen weichen mehr und mehr auf. Wenn ein Scheißegal in einem Schlagertext erlaubt ist, welches Vokabular ist dann noch schlageresk? Wenn Vanessa Mai Wir zwei immer eins singt, featuring Oleg Sech, ein Berliner Rapper, ist das dann noch Schlager? Und wenn Helene Fischer im Videoclip zur Achterbahn wie die Nullerjahre Kylie Minogue auftritt, wie sieht eine Schlagersängerin dann heutzutage aus? Und das ist etwas, was wir auch schon öfters im Schlager besprochen haben. Auch die Vermischung zum Pop, diesen alten, ganz traditionellen Schlager, der ja auch noch eine ganz klare Sprache hatte, die kein bisschen an die Jugendsprache angelehnt war, ist, glaube ich, Geschichte einfach. Und die Grenze zum Pop, nicht Geschichte vielleicht, ne? Aber die Grenze zum Pop, gerade bei den jungen Schlagersänger, Schlagersängerinnen, ist da auf definitiv nicht mehr vorhanden oder sehr, sehr verweichlicht.
Also die Richtung geht auf jeden Fall dahin. Und der Schlager wird immer mehr Pop, bis er irgendwann dann Pop ist. Da bin ich mir sicher. Nur ich muss mal so ein bisschen stutzen und da muss man ein bisschen gerade biegen. Also als, nehmen wir mal, ich wiederhole es nochmal, ich glaube, ich habe es schon mehrmals in Sendung erwähnt, nehmen wir die Amigos als die Dinosaurier des deutschen Schlagers, die seit, ich weiß nicht, wie viele Nummer 1 Alben die hatten. Das ist einfach unglaublich. Und seit 2011 die letzten 15 Alben alle auf Platz 1 gelandet. Das geht halt so ein bisschen unter. Die tauchen auch bei Florian Silbereisen nochmal auf, aber wirklich ganz, ganz selten, obwohl sie mega erfolgreich sind. Diese Art von Schlager kommt bei Silbereisen auch wirklich nicht mehr vor. Oder sehr wenig.
Ganz, 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 ganz selten. Ja. Ist einfach nicht mehr die Zielgruppe, ne?
Ist tatsächlich nicht mehr die Zielgruppe. Und machen wir uns nichts vor, das passt auch nicht mehr. Gut, Vanessa Mai ist jetzt selten dabei. Aber nehmen wir mal Ben Zucker und die Amigos. Beides tolle Künstler. Aber ist das noch eine Musikrichtung wirklich?
Ja, die Frage ist, wie definiert man Musikrichtung? Ne?
Ja, natürlich. Ja. Aber sagen wir so, das ist dann eine sehr breite Zielgruppe, die man bedienen müsste. Dann bedient man die ganz Jungen mit Ben Zucker plus, nicht falsch verstehen, liebe Amigos, plus die schon geimpft sind. Und ich glaube, das ist dann einfach was eine Fernsehshow angeht, dann auch zu schwer, so eine große Zielgruppe zu bespielen und alle zu befriedigen. Ja. Ohne bestimmte Leute abzustoßen.
Ein neues Galaxy S 10, 11, whatever, Vanessa Mai müsste das wissen, und ein altes Nokia irgendwas. Es sind auch beides noch im Endeffekt Telefone. Man kann mit beiden telefonieren. Sie gehören beide in die gleiche Gattung. Man würde beide als auch Mobiltelefone vielleicht im weitesten Sinne bezeichnen. Aber trotzdem haben sie ja so keine große Gemeinsamkeit mehr. Und so ist es dann auch im Schlager, ne?
Um mal bei dem Bild zu bleiben, mit Ben Zucker kann ich auch im Internet surfen. Genau, ja.
Genau. Gleichzeitig hat der Schlager sich das Heimelige bewahrt. Also nicht nur dieses Neue, sondern das Heimelige. Uns wird ja immer vorgeworfen, dass wir eine heile Welt besingen, sagt Vanessa Mai am Rande eines Schlager-Open-Airs in Nordrhein-Westfalen. Aber wenn ich sehe, was auf der Welt passiert, frage ich mich, Warum soll ich darüber singen? Davon sehen und hören wir doch schon genug. Auch Ken Otremba, Chef der Schlagerplattenlabels Telamo, sagt, je undurchsichtiger die Welt wird, desto eher wollen sich die Menschen in eine heile Welt flüchten. Das finden sie auch in der Musik.
Ja.
Ja, das sind immer so zwei Zitate, ne? Eins von
Ja, aber das sind doch immer so Klischees, die da bedient werden. Also ich glaube, es schließt sich nicht aus, bleiben wir bei Vanessa Mai, einen Vanessa Mai-Song zu hören und gute Vibes zu kriegen, gutes Gefühl zu kriegen und danach die Tagesschau anzumachen und sich der Welt zu stellen. Hm. Aber man muss sich auch nicht 24 Stunden am Tag der Welt stellen. Sondern man kann seine kleinen Fluchten haben, ob man die jetzt mit Schlager verbringt oder mit Netflix-Serien oder ins Fußballstadion geht, wenn es denn wieder funktioniert. Das sind alles so kleine Fluchten. Und da hat tatsächlich der deutsche Schlager, das ist da kein Alleinstellungsmerkmal, sondern es betrifft viele Bereiche. Alles da, wo Leute einfach mal raus, Freizeit, Spaß haben wollen.
Ja, natürlich kann man das so sagen, wobei es ja auch bei all diesen Genres, also auch bei der Musik gibt es natürlich auch Genres, an denen man sich aufreiben kann, die auch politisch sind. Bei Serien gibt es Serien, wo man sich aufreiben kann, die politisch sind, und auch im Fußballstadion gibt es durchaus auch politische Töne. Das heißt, man muss sich ja dann auch schon bewusst irgendwo dafür entscheiden, hey, ich möchte den Schlager hören, der einfach komplett unpolitisch ist.
Ja, natürlich, aber bleiben wir jetzt mal bei Netflix. Ich kann jetzt keine Statistik, aber ich denke mal, dass 70% der Filme und Serien bei Netflix unpolitisch sind. Jetzt kann man viel reininterpretieren. Beim Fußball, Politik, Entschuldigung, ich denke mal, dass von 50.000 Leuten im Müngersdorfer Stadion nicht eine Mehrheit wegen Politik dahin geht. Ne, also die Leute gehen schon hin, um eine Flucht zu betreiben. Oder um Spaß zu haben, ist ja gar nichts Negatives. Das sind ja keine Leute, die weltfremd sind und sagen, ich lebe nur in den Tag hinein, ich gucke nicht, was mit Klimawandel ist, Rassismus oder sonst was, sondern einfach Leute, die sagen, nee, ich will jetzt einfach mal Spaß haben. Und ob du das mit Ben Zucker verbringst oder im Stadion oder mit Wacken Open Air, spielt im Endeffekt keine Rolle.
Glauben Sie, dass Schlagerhören irgendwas auch mit Bildung zu tun hat?
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Statistiken gibt, dass es so ist. Ich denke ja, ohne es begründen zu können.
Im vergangenen Jahr.
Aber klären Sie mich auf, ja.
Im vergangenen Jahr bat das Institut für Demoskopie Allensbach, die Deutschen ihre Englischkenntnisse einzuschätzen. Über sehr gute Kenntnisse verfügen demnach unter denjenigen mit einfacher Schulbildung nur 3%. 7% derjenigen mit einer mittleren Schulbildung gaben an, sehr gut Englisch zu sprechen. Bei den besser Ausgebildeten sind es ein Drittel. Der Musikwissenschaftler Martin Lücke, der über den Schlager geforscht hat, sagt, es gibt immer noch viele, die kein Englisch können. Ihnen kommt Schlager gelegen. Und Roberto Monten, der Maite Kelly managt, Ex-Mitglied der Kelly Family, meint, mit Englisch wäre Maite Kelly auf keinen Fall so erfolgreich gewesen. Das hätte keinen interessiert.
Ja, mag sein. Also die These könnte ich unterschreiben. Also das ist, ich glaube schon, dass für viele Leute wichtig ist, dass man Texte versteht. Wobei ich wirklich sagen würde, dass auch viele Popsongs, die von Teenies gehört haben, die auf Englisch sind, verstehen die das alles?
Ja, das glaube ich.
Außer dem Refrain vielleicht. Also das
glaube ich fast auch nicht, ehrlich gesagt.
Also ich kann nur für mich in der Jugend, bleiben wir mal bei mich in der Jugend, Tears for Fears, Schaut, eines meiner Lieblingslieder. Jo, das Schaut schreien ist, wusste ich schon. Aber der Rest, das hat sich dann wahrscheinlich noch 100 Mal hören erschlossen, aber von Anfang an habe ich das auch nicht verstanden. Also ich glaube, da geht vielen immer noch so.
Ja, also ich glaube schon, dass es auch was damit zu tun hat, dass man die Texte mitsingen kann, dass das ohne Probleme geht, dass man die Texte auch versteht, dass man die Texte auch fühlt. Das ist vielleicht auch so ein Multiplikator für dieses Wir-Gefühl, als wenn man einfach irgendwas mitsingt, was man vielleicht einfach so mitsprechen kann, aber gar nicht den Sinn versteht. Ich glaube schon, dass das was mit einem macht, wenn man irgendwie singt, wir sind der Rhythmus oder was auch immer, wir sind das Leben, wir sind die Liebe. Mhm. Ich glaube schon, dass das was mit einem macht, weil Worte haben auch, glaube ich, eine ganz, ganz starke Kraft, und ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus auch ein Faktor ist, nicht der alleinige Faktor, ne, klar.
Ich glaube, das ist genauso ein Faktor, und blöd, dass wir sie jetzt reintun im Vergleich zum Schlager, aber bei den Toten Hosen.
Mhm, ja.
Ich glaube, du kennst die Lieder der Toten Hosen der letzten 30 Jahre. Es sind 10.000 Mann in der Halle, 50.000 Leute im Stadion, die alles mitsingen können. Das ist halt ein Gemeinschaftsgefühl. Ja. Mhm. das, was in Englisch auch in dem jüngeren Bereich, glaube ich, schwerfallen würde, jeden Text dann voll mitzusingen. Mhm.
Kommen wir zum letzten Satz, der das alles ein bisschen zusammenfasst. Der Schlager, so kann man das vielleicht zusammenfassen, schließt niemanden aus. Und er hat sich geöffnet in den vergangenen Jahren. In einer Welt, die immer komplexer zu werden scheint, wirkt er wie ein leicht verdauliches Medikament, das man einnehmen kann, um den Ängsten und dem Unbekannten und all den Katastrophen zu entfliehen. Schnelle Wirksamkeit garantiert. Das fasst zumindest jetzt mal den Tenor des Textes zusammen. Wir haben eine komplexe Welt, wir haben Klimakrise, wir haben Flüchtlingskrise, wir haben auch sonstige, wir haben jetzt auch eine Covid-Krise. Wir können aber in den Schlager gehen, wir können all diese Krisen vergessen. Es ist einfach, das ist jetzt nichts Negatives. Ich finde das durchaus nicht negativ zu betrachten. Also es ist aber einfach so. Wenn wir den Schlager gemeinsam hören, wenn wir gemeinsam feiern, dann sind all diese Probleme zumindest für die 90 Minuten, 2 Stunden, wie auch immer, vergessen.
Genau.
Was ja nichts Schlimmes ist, ne?
Auf keinen Fall. Nein, absolut. Und nochmal, wenn ich mit dem Vergleich komme, andere haben andere Fluchten. Selbst der politischste Mensch, selbst der aufgeklärteste Mensch, selbst der engagierteste Mensch wird sich nicht 24 Stunden am Tag minus Schlafzeit darum kümmern, sich zu informieren, sich zu engagieren und sich mit Problemen zu befassen, sondern man braucht auch seine Fluchten, egal wie die aussehen.
Egal, wo die
und definitiv ist da der deutsche Schlager, da bin ich absolut bei oder mit dem Artikel. Der ist halt leicht verdaulich, verspricht schnelle Wirkung, weil ich glaube nicht, dass es viele Lieder gibt, wo man über irgendwelche Passagen stößt im deutschen Schlager, wo man dann doch wieder ins Grübeln kommt. Ich glaube, das ist halt alles relativ seicht vom Text her. Und der verspricht dann tatsächlich schnelle Heilung vom Weltschmerz. Mhm.
Da würde mich mal interessieren, Herr Vogel, erstmal danke auch für Ihren Input. Mich würde interessieren von den Zuhörern, wie Sie das sehen, warum Sie den, also ihr da draußen, warum ihr den deutschen Schlager hört. Hört ihr nur Schlager? Ist das für euch auch einfach mal ein Abschalten von dem, hey, sonst mach die Tagesschau an und ich sehe Krieg und Unfrieden auf der Welt und Zeitungen ist auch immer immer was Schlimmes. Hört ihr auch Schlager, um da so ein bisschen abzuschalten oder hat das gar keine Wirkung auf euch? Hört ihr aus ganz anderen Motiven? Das würde mich mal echt interessieren von den Zuhörern. Redaktion@schlagerfieber.de.
Es wäre auch schön, wenn wir da mal eine Diskussion starten könnten. Es ist immer so ein bisschen, wir haben ja etliche Facebook-Fans, paar 10.000. Mir ist noch nicht klar geworden, welchen gemeinsamen Nenner das alles hat. Also es ist wirklich eine sehr breite Masse. Da hat man die Fanboys mit dabei. Da hat man die Leute dabei, wo man irgendwie das Gefühl hat, die schreiben nur negativ, wenn man Artikel postet, wo ich denke, okay, was habt ihr überhaupt mit dem deutschen Schlager zu tun? Und würde mich wirklich mal interessieren, was da für Input kommt, warum ihr den deutschen Schlager hört, was es euch gibt und ob das wirklich eine Flucht für euch aus dem Alltag ist.
Genau. Warum hört ihr den deutschen Schlager? Redaktion@schlagerfieber.de wäre die Adresse, um das Ganze an uns zu kommunizieren. Wir lesen das natürlich auch vor. Vielleicht kriegen wir so ein kleines Stimmungsbild dann hin, mal zu schauen, warum ihr da draußen den deutschen Schlager hört. Es ist eine riesige Vermarktungsindustrie. Es sind Geschichten, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch wie alles da draußen eine Unterhaltung, die den Menschen natürlich auch gut tut. Und daher kann es natürlich auch nicht falsch sein, wenn es den Menschen was Gutes gibt. Finde ich, sehe ich so.
Und machen wir uns doch nichts vor, der deutsche Schlager ist eine Musikrichtung, ist ein Geschäft, ist eine Industrie, womit Geld verdient wird. Das ist Ben Zucker, Helene Fischer, Andrea Berg haben Beruf und das ist dann Sänger, Interpretin. Und das ist auch total legitim.
Ja, definitiv. Hm. Ja, hat mich sehr gefreut, mal heute ein bisschen tiefer in den deutschen Schlager zu gehen, was mal von einer anderen Richtung uns anzuschauen, als anstatt einfach uns irgendwelche Schlager.de-Artikel durchzulesen, sondern mal nee, es ist ja so, es ist ja durchaus auch ein Artikel, der war jetzt ja nicht negativ, hat aber das Ganze auch mal von einer anderen Seite beleuchtet. Fand ich sehr interessant, Herr Vogel.
Wenn ich kurz was dazu sagen darf,
natürlich,
ich fand, alles. Als Sie meinten, Artikel aus von der Zeit dazu, dachte ich schon, boah, jetzt kommt wieder so ein ganz übler Verriss, was den deutschen Schlager angeht. Bei dem, was Sie jetzt vorgelesen haben, fand ich das gar nicht. Es war einfach eine Tatsachenbeschreibung.
Ja.
Bei dem Ganzen und ich fand es relativ sachlich und neutral geschrieben. Ja. Vielleicht nicht wohlwollend, aber sachlich und neutral
fand ich. Ja, zumindest sachlich und neutral fand ich auf jeden Fall auch. Also da auch ein Kompliment an die Autorin. Was haben wir heute? Wir haben heute Dienstag, ne? Wir machen heute ein ganz komisches Ding. Dienstag, ja. Eine neue Folge. Aber trotzdem kommt am Freitag auch eine neue Folge nochmal, ne?
Ja, denkt man schon, ja, klar.
Okay, da wir sagen wir
ja
noch
liefern,
was.
Hilft ja nichts.
Immer liefern.
Ich glaube, kann durchaus sein, dass wir da noch was zu sagen müssen, tatsächlich zu
der. Da sagen wir im Vorfeld was zu der neuen Folge dann an die
Empfehlung. Und ich sage jetzt mal Entschuldigung, wenn
er liefert. Ich sage auch Entschuldigung. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen vielen Dank, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, Herr Vogel, und euch da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Das wünsche ich auch, schönen Abend. Das war mir ein Vergnügen, Herr Kaiser.
Danke, ciao, ciao.
Ciao.